Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Die Wallonie ist ganz klar ein Bierland. Ach was, das Bierland in Europa. Kein Wunder also, dass es in unseren Podcasts immer wieder mal um Bier geht. Ganz besonders berühmt sind die Trappistenbiere. Aber was ist das eigentlich? Silvio Reis hat heute die schwierige Aufgabe, einer Bierbanause wie mir die Trappistenbiere zu erklären. Hallo Silvio.
Bonjour, François. Naja, du bist ja kein Banause. Du bist ja
was Bier angeht, bin ich eine Banause. Da musst du dich jetzt stählen, aber ich bin mir sicher, du schaffst das, oder?
Ich bin da sehr optimistisch. Ich sage das immer so. Die Trappistenbiere, das ist die Champions League der Biere. Also versuche das jetzt audiomäßig rüberzubringen, aber natürlich ist das einer meiner Lieblingsthemen und wir müssen schauen, ob ich die nicht überziehe. Ab das kriegen wir hin.
Ich werde gnadenlos schneiden. Übrigens, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja schon. Du warst vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal Gast bei uns, auch zum Thema Bier. Und das ist natürlich auch kein Zufall, weil du bist ja Biersommelier und vertreibst auch Bier in deinem eigenen Laden, ne?
Das kommt noch mit dazu. Da natürlich auch, ich sag immer, ich habe tatsächlich alle verfügbaren Trappistenbieren bei mir im Laden. Das ist also einer, ich sag mal, fast Alleinstellungsmerkmale, weil es gibt ja nicht nur die 5 belgischen, beziehungsweise respektive die 3 wallonischen, über die wir uns heute unterhalten, Chimay, Roquefort und Orval, sondern es gibt natürlich auch viel mehr. Und diese Trappistengeschichte ist eigentlich die klassische mittel- und westeuropäische Geschichte, kann man eigentlich auch für uns übertragen in Deutschland, in den Niederlanden, in England und so weiter. Mhm. Es ist ein sehr Thema, sehr spirituell, weil es genau darum geht, dass dieses Bier, wie es gemacht wird, nämlich handwerklich. Es gibt die 3 Regeln bei den Trappisten. Ich sage gleich, was die Trappisten sind.
Genau, das wäre nämlich jetzt mal als allererstes, wir reden ja immer von Trappisten und jeder hat das schon mal gehört, das Wort.
Genau.
Aber ganz ehrlich, wer sind die Trappisten?
Genau, die Trappisten sind die Zisterzienser der strengen Observanz. Das ist eine Abspaltung von den Benediktinern, beziehungsweise die 2. Abspaltung von den Benediktinern. Die Benediktiner ist der Orden, der überhaupt sich sehr stark ums Bierbrauen gekümmert hat schon, weil es eben zu ihrem Betrüten-Rhythmus passt. Man kennt ja alle den Ausspruch Ora et Labora, wird immer fälschlicherweise übersetzt mit Beten und Arbeiten. Ora im Lateinischen ist aber natürlich die Stunde. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass Ohren, das sind die Stundengebete bei den Benediktinern. Daher kommt das, ist also ganz wichtig. Und die Trappisten beziehen sich ganz klar auf die benediktinischen Regeln. Eben auch, ich sagte immer so, 8 Stunden arbeiten. Körperliche Arbeit ist da vorgesehen. 8 Stunden innere Einkehr bieten und 8 Stunden ruhen. Das muss unbedingt schlafen sein. Aber da sieht man schon, das sind, ich habe mal ein Seminar gehabt, das sind die Ultras des katholischen Glaubens. Ist das mal so? Die leben also wirklich in ihrer Bibel und nicht in allen weltlichen, weil es eben auch ein Schweigeorden ist. Und das ist einfach auch sehr interessant. Und wenn man wirklich in den Klöstern ist, dann umgibt einen eine Stille. Man ist da und das kann man einfach nur genießen. Also keine Leere, sondern eine Stille. Für viele ist das ja heute immer das Gleiche, aber Stille und Leere ist tatsächlich ein Unterschied und kann nur Leute überhaupt dazu mal motivieren, in so ein Kloster mal zu gehen, reinzufühlen.
Da hast du jetzt ja super Übergang zur nächsten Frage, nämlich wo gibt es denn Trappistenklöster? In der Wallonie gibt es ja gleich mehrere, ne?
Genau, in der Wallonie gibt es 3 Stück. Ich fange immer unten an, da ich für mich unten an, von uns aus gesehen, aus dem Bereich Aachen. In der Provinz Luxemburg, in der belgischen Provinz Luxemburg, Orval, ist ein Kloster im Neoklassizismus gemacht, weil wir kennen ja alle so ein bisschen Herr der Ringe und so richtig große Statuen. Und gerade die Zisterzienser-Orden ist der Orden, der die Gotik in Westeuropa und Mitteleuropa sehr weit vorangebracht haben. Die haben also sehr viel dazu zu sehen. Und das ist einer der Gründe sehr, sehr. Dann geht es weiter in Roquefort, das ist dann in den Ardennen. Das ist dann schon eher ein Kloster in so einem Renaissance-Stil. Auch sehr schön zu schauen. Eins der Klöster, wo man relativ selten reinkommt, die wirklich sehr closed sind. Also jeder Orden ist für sich sehr abgeschieden und bis vor 10, 15 Jahren ohne Erfindung der E-Mail hätten die gar nicht miteinander kommuniziert, weil sie gar nicht so groß gewusst hätten, der einzelne Mönch oder der einzelne Bruder, dass es den anderen gibt. Also das ist natürlich in höheren Ebenen schon, aber in den kleineren Ebenen eben nicht. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Also der bekannteste ist Chimay und teilweise damit auch der größte Trappisten-Bierproduzent der Welt. 1850 entstanden durch eine Schenkung von dem Prinz von Chimay. Das ist schon sehr stark an der Grenze zu Frankreich. Also ich glaube 6 oder 7 Kilometer sind wir schon direkt in Frankreich, in Nordfrankreich. Und ursprünglich kommen eben auch die Trappisten aus La Trappe. Das ist in der Normandie. Wir sind dann im Monte Cat gewesen. Monte Cat ist so ein bisschen die Kirschen, und wenn man oben ist, dann Kirschen. Und 13 Kilometer entfernt von Westfletern, wo natürlich dann von Westfletern Chimay und Rofort in die Mönche runtergegangen sind. Die anderen ist dann wieder noch wieder flämisch, dann Westmale. Aber das ist heute nicht Gegenstand, sondern wir bleiben in unserer geliebten Wallonie. Mhm.
Aber bevor wir jetzt in der Wallonie bleiben, habe ich noch mal eine Frage, weil ich kenne nämlich die Trappisten lustigerweise aus Hongkong. Die haben auf der Insel Lantau, haben die auch, da sind sie aber nicht fürs Bier bekannt, sondern für die Milchproduktion, Joghurt und so ein Kram. Mhm. Sag mal, diese Trappisten, die gibt es dann wohl auch weltweit?
Ja, gerade in Südostasien expandieren die sehr stark und auch in Afrika sehr stark. Ich sage immer so ein bisschen, jeder möchte das Trappistenbier genießen, aber niemand möchte mehr Mönch sein in unserem Europa, säkularisierten Europa. Ja. Aber gerade in Südostasien sind sie sehr stark. Und du sprachst eine wichtige Sache an, die Trappisten sind eben nicht nur bekannt für Bier, sondern viele Trappisten abteilen, weil sie eben bäuerlich, also bauernhofmäßig organisiert sind, stehen auch für Käse und für Milchprodukte und sehr oft auch für Honig und eben auch für Marmeladenproduktion. Das ist sehr oft bei den Trappistinnen, denen oft die körperliche Arbeiten des Brauens nicht vorgesehen waren. Deswegen haben wir sehr viele Trappistinnen, die dann eher im Getreide-Brotbacken-Segment, Marmeladen und im Honigproduktion da sind. Die gibt es heute auch noch.
So, jetzt aber zurück in die Wallonie. Wir sind ja schließlich der Wallonie-Podcast.
Ja.
Was macht denn ein Trappistenbier aus? Welche Kriterien muss das erfüllen?
Also, es gibt nicht das Trappistenbier, sondern das Trappistenbier bedeutet, es gibt diese sogenannten 3 Regeln. Das Bier muss in unmittelbarer Nähe des Klosters gebraut werden. Das ist wie zwingende Voraussetzung. Und es muss von einem Mönch beaufsichtigt werden. Das heißt, nicht jeder Mönch ist gleichzeitig Brauer. Aber er ist irgendwie involviert. Er kann die Buchhaltung machen, der kann gucken, die Endkontrolle machen. Also er ist mit im Prozess eingebunden, aber er ist jetzt nicht automatisch, jeder Mönch ist nicht gleichzeitig Brauer. Einige ja, einige nein. Orval zum Beispiel hat eine Braumeisterin, Chimay hat einen Braumeister und Rochefort hat auch einen Braumeister zum Beispiel. Nur mal weltlicher Natur. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist genau die Trappistenbewegung, ist im Prinzip nichts anderes als die katholische Gegenantwort zur Reformation, indem es ja Luther ja angeprangert hat, wir müssen wieder weg vom Promp und vom Prunk, wie die katholische Kirche das damals hatte. Julius II., dieser Papst, hat ja zwar uns sehr schön als Mädchen sehr schöne Gemälde von Michelangelo und Leonardo da Vinci und von Raphael gesponsert, aber das ganze Geld wurde eben über Ablassbriefe finanziert und dadurch hat der Augustinermönch Luther gesagt, das ist nicht richtig. Und das haben die Trappisten natürlich auch für sich aufgenommen, wollten noch strenger sein, noch wieder mehr in der Askese leben und dann eben auch in dem Handwerk, wie ich gesagt habe. Und so geht es in erster Linie auch darum, dass sie selbstversorgt sind. Und wenn dann Geld übrig bleibt, geht das ausschließlich in karitative Zwecke. Das war bis vor 10 Jahren so. Und jetzt heute auch noch in Umweltprojekte, also in Nachhaltigkeit, was für die auch heute ein ganz wichtiges Ding ist, dass sie das eben machen. Es geht nicht um Kommerz, es geht nicht um Gewinne zu erzielen. Sie sind auch sehr strikt. Es gibt kleine Brauereien, also Trappistenbrauereien, wenn die ihren Jahreshektoliteranzahl erreicht haben, dann sagt er ab, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, die Party ist bezahlt und dann geht auch kein Liter mehr raus. Das ist vorbei. Daran sieht man eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist, glaube ich, einer der größten Faszinationen für viele, dass sie wissen, das ist ein Produkt, wo es nicht ums Kommerz geht, sondern das ist das Bier, was handwerklich auf allerhöchstem Niveau ist. Und das merkt man im Glas eben auch. Und das ist das Entscheidende. Da kommt der Brückenbogen, ich sagte, Champions League, der Biere.
Sag mal, die Mönche dürfen das aber schon auch selber trinken, ne?
Ja, genau. Es ist ja so, die sind strenge Vegetarier. Und im Bier sind die B-Vitamine drin, wie B6 und B12, was sonst meistens nur im Fleisch vorkommt.
Das und haben das die ja 1a geregelt.
Das haben die gut geregelt, genau. Die haben Anrecht, die haben auch Anrecht, beim Abendmahl ein Bier zu trinken und eben auch zur Suppe, die sie meistens mittags essen. Also das ist also wirklich sehr... haben Sie Anrecht, aber es ist nicht immer das 10%ige Quadruppel, was man eben aus diesem Kontext kennt, was wir Maler früherweise nur dem Hochadel oder dem Abt vorgesehen hat, was auf deckungsgleich war. Ja, also es ist wichtig, dass sie immer so organisiert sind, dass die Klöster immer in unwegsamen Gebieten waren. Also man hat Wirtschaftsräume dort erschlossen, mittendrin. Im deutschen Kontext kann man immer sehen, wo Zinsienser waren oder auch Trappisten, wenn man die Endung rot hört. An Verrodung. Dann hat man einfach tatsächlich mitten auf dem kahlen Felsen Wälder abgeholzt und hat Klöster errichtet. Und genauso ist das auch. Es gibt meistens ein Mutterkloster und dann meistens noch Töchterkloster. Und da sieht man eben auch klassische, klare handwerkliche Struktur und Selbstversorgungsprinzipien. Erstmal gar nicht von anderen abhängig sein, sondern unabhängig, aber aus eigener Hände Arbeit. Das ist so das Credo.
Da sind wir fast schon so ein bisschen drüber geholpert. Du hast gerade was von 10%igem Bier gesagt. Das ist ja fast wie ein Wein. Also da kann man sich ja das Klosterleben geradewegs schön saufen. 10%, das ist echt hoch für ein Bier, oder? Also ich habe nicht viel Ahnung, aber das weiß ich. Da steht sonst eine andere Zahl drauf.
Das ist Gerstenwein, kann man einfach mal so sagen. Es hat auch sensorisch gesehen unglaublich viel trockener Röcher kann das sein. Also wenn ich gerade an so ein Roquefort 10 denke, das ist auch ziemlich trocken wie so ein Rotwein. Hat auch so ein bisschen Rosine, hat so einen leichten Feigengeschmack, kann auch Birne sein. Bei Chimay hast du ganz klar auch so Birnenaromen. Und wenn die noch länger gelagert sind, dann kriegen die echt so Portwein-Aromatiken und auch Sherrywein-Aromatiken, die 10%igen. Das waren eigentlich immer die Biere für den Abt oder für die zwei wichtigsten Feste der Christenheit. Ostern, da hat Chimay als allererstes dieses Rouge, das ist so ein, ich glaube, was sind jetzt 7,5%iges Bier. Das war das erste Bier für Ostern, wo man nach der Fastenzeit dann da ein bisschen stärker mit angefangen hat. Und das blaue Chimay ist eigentlich ursprünglich entwickelt gewesen für die Christ, also jetzt für Weihnachten, dass man das dann zusammen getrunken hat. Sehr komplexe Biere, sitzt immer mitten in der Sensorik, aber es gibt auch leichtere Biere.
Und meinst du, ich bin jetzt ja eher so eine Rotweintrinkerin, wenn überhaupt, also Bier, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so begeistert, trinke ich eigentlich nie. Und du hast mir schon mal in einem anderen Gespräch, ja ich weiß, es tut mir leid, das ist schändlich, aber du hast mir in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, du hättest da Biere, die würden dann auch mir schmecken. War das, hast du da an Trappistenbier gedacht?
Definitiv. Und wir haben ja eben noch kurz von Milch gesprochen und Käse und dann haben wir ein absolutes Match. Also ein schöner Chimay-Käse, der dann eben auch noch in diesem Bier gewaschen wird und dazu das passende Bier ist ein absolutes Erlebnis, kann ich dir nur sagen, also du kriegst das Bier auch so runter und musst nicht den Käse haben, aber beides zusammen ist ein absolutes Match. Und kriege ich gerade in den Tastings unglaublich viele, die vom Wein kommen, sagen, das ist ein absolutes Erlebnis, das ist eben auch gleichwertig, absolut gleichwertig. Ich finde es immer langweilig, dieses Wein versus Bier. Es geht immer zugleich. Also das Leben immer dieses Schwarz-Weiß-Ding finde ich eh langweilig.
Ja, gut, das mag ja auch daran liegen, dass so Leute wie ich dann, wenn die ersten paar Biere gar nicht geschmeckt haben, dass man es dann bleiben lässt. Ne? Aber jetzt sag doch mal, diese Trappistenbiere, warum sind die so besonders? Jetzt mal vom ideologischen Hintergrund mal abgesehen, gibt es da besondere Brautechniken oder Zutaten?
Es gibt, also eigentlich ist es gut, Ding braucht gut Weile. Und da sage ich immer auch, da ist das Göttliche drin, weil es eben auch mit einer gewissen Zeit gemacht wird. Und ein Geheimnis der belgischen Trappistenbiere ist die sogenannte zweite Fermentation. Das heißt, wir haben die normale Fermentation, die Vergärung in dem Gärtank. Aber die belgischen Biere kriegen dann eine zweite Fermentation in der Flasche. Die vergären nach.
Ist es das, warum die dann noch so stark sind?
Das ist auch einer der Gründe, warum sie stark sind, weil da kommt nochmal ein bisschen aktive Hefe rein, bevor die Flasche verschlossen wird, und Zucker. Und Hefe liebt Ose, alles was mit Ose zu tun hat, also wandelt den Zucker in zwei schöne Sachen rein, in CO2 und ein bisschen, und natürlich in Alkohol. Und Alkohol ist letztendlich auch ein Geschmacksträger, das muss man auch mal, und dadurch ist sie komplex. Und das bedeutet, die zweite Fermentation, kommen wir ein bisschen drauf an, kann zwischen 21 Tagen und 30 Tagen liegen, manchmal sogar bis zu 3 Monaten, in den extra Gärraum, der so zwischen 23 bis 30 Grad sein kann. Das ist unterschiedlich von den Brauereien. Und die Biere funktionieren deswegen auch immer sehr gut, wenn man weiß, wie da vor Ort gegessen wird. Dann kriegt man das Ganze. Ich sage, wenn ich so an so einen Rauch vordenke, da ist immer so eine Rauchnote drin. Und ich weiß auch, wie da oben ist es ein bisschen wilder. Die wilden Addendo, Wildschwein und Wild passt da sehr gut. Das Gleiche funktioniert aber genauso in den Auslaufer bei Chimay. Und unten in Orval, eine besondere Geschichte, eben auch so eine mystische Geschichte, ist ja Orval in Mathildenbrunnen ist ja deswegen entstanden, die Königstochter Mathilde hatte ihren Ring verloren und eine Forelle hat gebetet. Na, die Forelle hat ihr dann den Ring gereicht und an diesem Punkt ist dieses Kloster entstanden. Da hat man wieder Mythologie auch mit dabei. Und Orval ist eins der besondersten Biere, die man sich vorstellen kann, weil da ist nochmal wilde Hefe drin und die werden jedes Jahr verändert sich das Bier. Und wenn man es sehr frisch trinkt, ist das so ein leicht bitter, aber absolut auch durstlöschend. Und die haben auch schon was gemacht, was es heute in der Craft-Bier-Welt immer so heißt, Dry-Hopping oder Kaltstopfung. Das ist genau, was sie schon lange gemacht haben, weil die haben immer schon ihre Hopfendolden ab den 30ern reingetan. Erster Braumeister war übrigens ein deutscher Papenheimer, der das für die gemacht hat. Und das ist eben auch was Besonderes. Ich sage immer, die Trappistenbiere gelten in dieser Kraftbierszene als Mutter aller Kraftbiere. Mhm. Weil, was wir eben gesagt haben, handwerklich gemacht und nicht kommerziell. Das ist also auch so, da sieht man einfach auch mal wieder so einen Bezug.
Mhm. Du hast es eben gerade schon mal erwähnt, da gibt es ja auch leckere Sachen, die man dazu essen kann. Was denn so genau? Gib uns noch mal so ein bisschen mehr. Ich könnte mir vorstellen, also selbst ich habe jetzt den Gedanken, och, ich könnte das ja vielleicht doch mal probieren, wenn du mir da sagst, das hat so hier so mit fruchtigen Noten und so. Okay, wenn ich das jetzt richtig gut machen will, ich besorge mir jetzt 3 verschiedene Trappistenbiere und was muss ich dazu haben, so an kleinen Häppchen, damit ich das Maximum raushole?
Jetzt bin ich ein bisschen gemein, zu welcher Jahreszeit? Oder okay. soll man sagen, eins im Frühjahr, eins im Herbst und eins im Winter. Das könnte man jetzt vielleicht mal so sagen.
Okay, ja? Warum haben wir den Sommer ausgelassen?
Ja, ich habe im Sommer ist mal leichter. Man könnte sagen wir mal Spätfrühling, Frühsommer, sagen wir es vielleicht
okay,
so.
Okay, gut, ja. Okay, also, dann leg mal
da
los.
Denk ich jetzt gerade mal an ein wirklich sehr schönes Bier von Chimay. Das ist das Doré. Doré steht für Gold, also die Ohr ist immer Gold. Und es ist relativ leicht. Ich glaube, das war 4,5%. Es ist etwas hopfiger, zitroniger und das passt immer, wenn es etwas wärmer ist, weil das dann auch ein bisschen so einen durchlöschenden, refreshenden Charakter hat. Und jetzt sind wir dabei, hast du schön gegrillten Fisch, passt das sehr gut dazu. Das kann tatsächlich eine Regenbogenforelle sein, die da sehr stark vorkommt. Ich bleibe jetzt mal in dem Kontext. Es kann aber eben auch oben von der Küste klassisches Kabeljau oder Maischolle, Matsches sein, funktioniert sehr gut dazu. Aber auch als reinen Dorstlöcher oder einen sehr schönen Wildkräutersalat passt das auch sehr, sehr gut dazu. Manchmal Ziegenfrischkäse geht auch, wenn es einer mag, also auch eine Möglichkeit. Mhm. Kann man mit dem Orval auch sehr gut machen, aufgrund dieser Bretthefe. Also da hat man immer so ein bisschen schon was Animalisches, funktioniert dazu. Aber Orval macht 2 Sorten Käse, die da absolut auf diese Biere abgestimmt sind. Fantastisch. Und man kann hier selber ja nur dieses normale Orval kaufen, aber wenn man davor vor Ort gibt es ein Café, da gibt es das Orval Vert, das ist das Grüne mit 4,5% und das ist auch eine echte Wucht. Tolles, frisches Bier, da hat man einfach richtig Lust auf mehr. Ein Bier mit geringem Trinkwiderstand. Die Mönche selber trinken nur 0,5%iges.
Im Kloster selber. Du hast jetzt wirklich ein schönes Wort gesagt, mit geringem Trinkwiderstand. Oh, das gefällt mir, das nehme ich mir mit raus.
Ja, das finden manche immer sehr schön. Es gibt dann
was
ja auch noch
das?
Geringer Trink. Also man kann es ja unterscheiden. Man kann ja sagen, Trinkwiderstand gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also Trinkwiderstand ist, schmeckt mir nicht, ist ja Trinkwiderstand, kriege ich nicht unter. Aber wenn wir jetzt bei diesen komplexeren Bieren sind, den 10%igen Bieren, dann haben wir einen Trinkwiderstand aufgrund einer sehr starken, großen Aromatik und auch einer Vollmundigkeit, dass ich einfach schon, wenn ich so ein schönes, warmes Mundgefühl habe, bleiben wir jetzt mal bei dem Quadruppel, weil du jetzt dein Wildschwein dazu hattest, vielleicht hast du sogar noch in die Soße das Bier reingetan, hast den Gulasch ein bisschen damit angebraten und machst dann dieses sogenannte Stoffleisch damit, dann hast du aber auch so viel Aromen, dass du gar keine Lust hast, das als Dorflöcher zu benutzen, sondern weil das wäre auch eine Art von Trinkwiderstand. Und dann gibt es natürlich die leichteren Biere, die es auch bei den Trappisten gibt und dann kann man das sogar noch gepaart mit Trinkfreude, erhöhter Trinkgeschwindigkeit, also das sind jetzt so ein paar Dinge, aber Trinkwiderstand ist immer so ein schönes Wort beim Tasting,
ja,
wo alle schmunzeln.
Ist mir nur gerade, das wäre sozusagen mein Tipp an die Hörerinnen und Hörer, neues Wort für das Vokabular. Aber sag mal, apropos Trinkwiderstand, Widerstand beziehungsweise Widrigkeiten, es mangelt ja, hast du auch erwähnt, so ein bisschen am Mönchsnachwuchs, ne? Mhm. Das ist das nicht auch eine Herausforderung? Gibt es jetzt in 20 Jahren dann kein Trappistenbier mehr? Oder?
Ja, also wenn wir jetzt in der strengen Definition gehen, dass immer ein Mönch da sein müsste, dann kann es sein, dass es in 20 Jahren in Belgien und in Niederlanden, Frankreich vielleicht tatsächlich es aufgrund dessen mangels Masse vielleicht kein Bier geben könnte. So bleiben es immer noch so. Es gibt Abteien, die mittlerweile eben auch den Nachwuchs aus Südostasien bekommen und eben aus Afrika, weil es ist ja so, eine Abtei muss eigentlich normalerweise aus mindestens 12 Mönchen bestehen, das ist die 12 Aposteln, ist da ja hinterlegt. Und das wird ein Problem werden. Und ich weiß, dass der große Generalabt von La Trappe, dem alle im Moment alle unterstehen, alle Klöster, mit anderen Klöstern überlegen, ob sie dann eine Stiftung machen, eine Trappistenstiftung. Das kann man machen. Und dann kann man mit Laien die 12 Leute ersetzen. Mhm. Gibt es ähnlich schon in Belgien, auch in der Wallonie, aber ist eben nicht die Zisterzienser der strengen Observanz, sondern war ein reiner Zisterzienserorden Valjeux. Da ist das passiert. Da haben wir, glaube ich, 2004 oder 2006 sind tatsächlich die Mönche weg und dafür sind 12 katholische Laien da, wovon dann eben auch 7 tatsächlich auch in der Abtei wohnen und ergänzen das. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, das aufgrund einer Stiftung zu machen. Mhm. Das sind so die Ideen, die gerade haben. Aber bei Trappisten muss man eins wissen, vergesst jegliche zeitliche Dimension, die wir uns vorstellen. Ich weiß von jemand, der für die Gläser und Flaschen entwickelt hat, da ging es um eine Umstellung eines Glases. Es hat 5 Jahre gedauert, bis sie sich entschieden haben, weil das ist für die ganz normal. Die haben nicht diesen Druck, wie wir den haben.
Apropos, ein echtes Trappistenglas hat ja einen bestimmten Klang.
Bei dem Trappistenglas, beziehungsweise das Trappistenglas, und da sieht man einfach auch mal wieder diese Liebe zum Detail und auch wieder dieses Göttliche, um das mal nochmal wieder aufzunehmen, was ich eben sagte. Das ist so ein Trappistenkelch oder Pokal, wenn man den sich anschaut. Und es gibt welche, die früher aus Ton waren und welche, die aus Holz waren. Es ist in dieser katholischen Mythologie, es ist das der Abendmahl-Pokal, wo daraus normalerweise der Messwein getrunken wird. Also das ist so, muss man es sehen. Und so 1920, 1930 gab es Bestrebungen von Chimay und auch Orval gleichzeitig, es schöner zu machen, damit man dieses sehen kann, dass man dieses durchgucken kann durch dieses Glas, damit man sieht, wie dieses Bier perlt, damit man das riechen kann. Also wirklich so eine mit allen Sinnen wahrnehmen. Also nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit allen Sinnen wahrnehmen. Und es ist tatsächlich so, dass das Chimay-Glas, wenn ich das gegeneinander schlage, dann hört das sich an wie eine Kirchenglocke. Und das ist genau der Kirchenglockenton bei Chimay. Das muss man mal umbelegen. Da hat man so, ich hatte ja erzählt, vielleicht wohl auf C-Dur gestimmt, dass das der Glocke zum Gebet nachempfunden ist. Das sind so Kleinigkeiten. Da kommt man natürlich nur drauf, wenn man sehr viel Muße und sehr viel Liebe zum Detail hat. Ich finde es fantastisch.
Apropos fantastisch, wir haben ja zum Schluss immer auch eine kulinarische Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer. Und diesmal haben wir für euch was, naja, eigentlich ganz einfach und dann vielleicht doch nicht, weil vielleicht müsst ihr dazu sogar in die Wallonie fahren, eine gemischte Käse- und Trappistenbierplatte. Besorgt euch ein paar Trappistenbiere. Wir haben ja schon gehört, es gibt eine ganz große Vielfalt davon und dann eben eine gemischte Käseplatte. Hast du noch so ein paar Ideen, welche Käsesorten man da nehmen könnte?
Ja, dann würde ich das tatsächlich Trappistenkäse nehmen und Trappistenbier. Die Abtei Orval macht zwei verschiedene Käse. Da gibt es den klassischen Chimay-Käse, die gibt es mittlerweile 6 verschiedene Sorten. Mhm. Ich sag's mal von einem jungen Brie, um es jetzt mal so zu machen, bis hin zu einem sehr im Bier gereiften Brie, bis hin zum klassischen Schnittkäse, richtig schönen Schnittkäse, wäre das definitiv möglich.
Auch so ein paar Scheiben Ardenner Schinken dazu.
Auf jeden Fall Ardenner Schinken dazu und vielleicht auch ein bisschen lütticher Stropp dazu, Apfelbirnenstropp auf den Käse. Auch sehr schön. Man kann auch eine Feige dazu nehmen, ist jetzt nicht. Es gibt zwar mittlerweile auch Feigenanbau in der Wallonie, wäre auch noch eine Option, die man machen könnte.
Und da sind wir jetzt nicht so pingelig. Man darf auch was dazu nehmen, was nicht ursprünglich aus der Wallonie kommt.
Und einmal ein Triple von Rochefort und ein Triple von Chimay. Und dazu gibt es nichts Besseres. Eine schöne Fritteur mit Mayonnaise. Vielleicht eine schöne Tartarsoße oder tatsächlich eine klassische Mayonnaise, die man dazu kriegt. Das ist absolut auch ein Erlebnis dazu. Da funktioniert dieses Bier super. Wir haben einen schönen Alkoholgehalt, aber er ist eben auch so ein bisschen Zitrus, eine sehr schöne Kohlensäure, wir nennen es einmal Ressenz, die sehr gut gegen dieses Fett und gegen dieses Mayonnaise, aber es ist eine absolute geile Melange, kann ich auch nur empfehlen.
So, pass auf, und mit dieser Vision, ich habe die so richtig vor Augen, ich sehe diese fetten Fritten, ich sehe dieses Bierglas, glaube ich, können wir unseren Podcast beenden. Jetzt haben wir unseren Hörerinnen und Hörern mal so satte 2000 Kalorien auf den Teller gelegt, ne? Silvio, ganz vielen Dank, dass du uns so viel über Trappistenbier erzählt hast.
Ja, natürlich. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ich es wieder durfte. Ich habe versucht, in der Kürze der Zeit einiges zu sagen. Aber ich sage mal, wir könnten daraus, glaube ich, einen abendfüllenden Podcast machen. Es ist einer meiner Lieblingsthemen, auch für die ich das sehr brenne. Und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und auch die Philosophie gefällt mir einfach, die dahinter steckt. Mhm. Und das sollte man mit jedem Glas, es ist göttlicher Nektar, kann man einfach auch mal so sagen. Ja, ist so.
Ja, super. An euch da draußen noch, ich wünsche euch jetzt nicht nur Prost und Santé, sondern wenn ihr noch weitere Informationen sucht zur Wallonie, zu den Trappistenbieren, zu den Orten, die wir erwähnt haben, dann wäre das www.visitwallonia.de. Und falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Also, vielen Dank dir auch noch mal, Silvio. Und an euch da draußen, au revoir, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Merci, vielen Dank.